Und am Anfang machen wir immer so einen gekünstelten Witz.
Also wir versuchen, dass der spontan rüberkommt, aber es ist schon immer sehr erzwungen. Aber man ist auch unter sehr großem Leistungsdruck, am Anfang halt so lustig zu sein, dass die Leute halt direkt Bock haben auf den Podcast.
So zu performen hier, ne?
Ja.
Ja, und das ist eigentlich auch das Schlimmste am Podcast, diesen Witz zu delivern.
Ja.
Aber habt ihr euch den schon überlegt, oder?
Das war er jetzt, glaube ich.
Das war der schon.
Ach so, okay.
Hallo und willkommen zur 128. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas.
Und ich bin Markus und wir haben tatsächlich heute seit langer Zeit mal wieder einen Gast. Mit uns im Lofi-Studio steht Tillmann. Und Lukas, du möchtest noch sagen, welches Datum wir heute haben?
Heute ist der 25. März 2025. Oh mein Gott, geil. 25.
Krass.
Aber wäre noch geiler, wenn 5 wäre.
Ja, weil
25. Mai, 25. Ja.
Schade.
Schade. Da müssen wir eine Folge auch aufnehmen, auf jeden Fall.
Unbedingt. Aber dann nicht mit Tillmann, weil Tillmann ist nur heute hier. Tillmann, wer bist du denn?
Genau, also ich bin der Tillmann aus Tübingen und studiere in München gerade Informatik. Das ist so mein Werdegang. Ich habe relativ früh angefangen mit dem Programmieren. Programmiere seit ich 9 bin und habe einfach die Begeisterung dazu gefunden und genau, habe dann mit 14 mein erstes Unternehmen in dem Bereich gegründet und genau, bin einfach motiviert hier zu sein und ein paar nerdige Tech-Themen zu besprechen.
Da bist du hier genau richtig, denn ich zumindest kriege sehr oft das Feedback, dass wir immer über denselben Stack reden und wir wollen das heute mal als Anlass nehmen, über mehr als nur Quarkus und ein bisschen React-Frontend zu reden. Ja. Und da bin ich schon mal gespannt, was du da für Erfahrungen hast.
Sonst habe ich mit 9 Pokémon gespielt, wollte ich nur für zum Protokoll geben.
Ja, welche denn?
Rot und Blau natürlich.
Sehr gut, sehen wir schon im Feedback und Rückblick.
Können wir machen. Aber ich will noch eine Sache zu sagen. Und ich sag dir, die Leute, die sich darüber beschweren, dass wir immer den gleichen Stack haben, ich weiß, welche Leute das sind, die werden sich heute auch nicht damit zufriedenstellen, weil der Stack überhaupt nicht dem entspricht, was die Leute eigentlich hören wollen.
Das ist vielleicht Teil des Konzeptes.
Ja.
Augenzwinkern.
Ihr wisst schon, wer ihr seid. Kommen auch aus Pfaffenhofen. Kommen wir zum Feedback und Rückblick.
Ich mag dein manuelles Delay. Das ist...
Sagst du auch jede Folge. Und wir sagen auch jede Folge, dass wir echt mal so einen coolen Effekt brauchen, so einen Einspieler.
So ein Rummelplatz.
Genau, ja.
Effekt.
Okay, let's go.
Feedback und Rückblick. Ich war in der Schweiz, Lukas.
Cool.
Und zwar mit meiner Band. Da sind wir hingefahren und haben auf dem Elements of Rock gespielt. Und ich habe ja schon öfters erzählt, dass unsere Lichtshow ein bisschen stressig ist und wir da mit ganz vielen Adapterlösungen und Softwaregeschichten rum eiern. Und wir haben dieses Mal ein USB zu dem X-Adapter genutzt.
Mhm.
Und Lukas, halt dich fest.
Es hat einfach funktioniert.
Es hat einwandfrei funktioniert.
Geil. Ja, nice.
Das heißt, die Show war echt gut. Waren auch noch viele Leute da. Wir hatten Stage Time um 0.30 Uhr. Das ist jetzt schon ein bisschen spät gewesen.
Mhm.
Aber war ganz nett und hat echt Spaß gemacht.
Cool.
Die Schweiz ist teuer.
Ja, ich glaube, das ist eigentlich so fast jedem bewusst, wahrscheinlich.
Also unglaublich.
Aber das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch mehr Geld eingenommen.
Ich glaube, da habe ich bei der Verhandlung ein bisschen was falsch gemacht.
Ah, scheiße. Doof gelaufen.
Doof gelaufen, ja. Aber ich sehe jetzt, du hast auch was, Lukas.
Oh ja. Ich habe mir nicht in der Schweiz ein ThinkPad gekauft. Und zwar ein ThinkPad ThinkPad X1 Yoga Gen 7 ist das. Und zwar bei der jetzigen Firma, wo ich arbeite, die haben auch ThinkPads und da sind halt öfter mal Geräte, die halt nicht mehr brauchen und dann verkaufen die eigentlich an irgendwelche refurbished Firmen oder was weiß ich. Und da habe ich einfach mal angefragt, ob man die auch als Employee übernehmen kann. Und tatsächlich kann man einfach anfragen. Und dann habe ich mir da eins geschossen für 400 Euro. Finde ich eigentlich einen sehr
fairer Preis.
Ja, richtig fair. Und das hat einen, ich habe nämlich auch viel geguckt was für andere ThinkPads gibt's, was wird so verkauft, und ganz viele von den T470S werden verkauft und die haben halt einen i7 8th Gen und das ist halt Asbach uralt, da läuft nicht mal Windows 11 drauf, das müssen wir euch mal vorstellen. Das Ding ist so alt, dass nicht mal Windows 11 den Prozessor supportet.
Schwierig.
Ja, tatsächlich sehr schwierig, deswegen habe ich da gesagt, nee, das will ich nicht, da will ich schon was Neueres, und der hat jetzt ein i7-1255U drin, das ist so ein Mobile-Chip mit so, wie heißt das, Productivity, nee. Efficiency Cores, so heißt das. Das sind dann so Low-Power-Cores, die nicht so viel Leistung haben, aber dafür halt weniger Strom verbrauchen. Und das ist ein 12th-Gen und damit bin ich echt zufrieden. Worüber ich eigentlich reden will, ich habe da natürlich nicht Windows drauflaufen. Es wäre das, weil.
Sondern macOS.
Sondern habe ich einen Hackintosh? Nein, natürlich nicht. Ich habe da Linux draufgepackt und wie ja die Zuhörer vom Podcast wissen, bin ich sehr großer Freund von NixOS, deswegen läuft auf dem Laptop natürlich auch NixOS.
Wie viele Manntage hast du gebraucht, bis es zufriedenstellend funktioniert?
Gar nicht mal so viel. Also okay. wenn du jetzt nicht, kommt drauf an natürlich, was du erreichen willst. Wenn du jetzt sagst, du willst einfach GNOME Desktop Environment, aber trotzdem deklaratives System, mega easy. Du nimmst den Graphical Installer, sagst, du möchtest das GNOME Desktop Environment und es funktioniert einfach alles. Und das war wirklich coole Experience und von da aus habe ich dann quasi weitergearbeitet, habe dann so gesagt, okay, ich will aber nicht GNOME, ich will einen Tiling Window Manager, da benutze ich jetzt Hyperland und dann möchte ich noch weitere Module hier das machen und das und das und das. Und das ging eigentlich ganz gut. Ich habe das an einem Wochenende jetzt, also letztes Wochenende habe ich das gemacht. Und klar, das hat natürlich schon viel Zeit beansprucht, ja. Aber ich würde auch sagen, weniger, als wenn ich das ohne NixOS wahrscheinlich gemacht hätte, weil vieles so zum Beispiel auch Fingerprint einrichten war wirklich nur eine Property in der NixOS-Config und das ist halt geil. Ja?
Das interessiert mich, weil ich hatte ja als Student auch ein X20S, glaube ich. Das ist sehr alt, also das kam wahrscheinlich so 2004, 2005 auf den Markt. Und das war tatsächlich ähnlich groß, ähnlich klein. Und ich hatte ständig Probleme mit den Treibern. Das heißt, dieser Nupsi hat einen Treiber gebraucht, das Trackpad hat einen Treiber gebraucht, die Maustasten mussten konfiguriert werden, Audio, Vollkatastrophe. Bis das Mikrofon ging, ganz schwierig, Kamera gar nicht. Also so viele, viele Dinge, auch dieses, dass man scrollen kann, mit mittlerer Maustaste halten und den Nupsi bedienen.
Ja.
Ultra schwierig, wie ist da so die Experience gewesen?
Genau, das ist Hit or Miss, sage ich mal. Also ich habe die ersten zwei Tage oder der erste Tag war eigentlich super geil, es hat alles super funktioniert, eigentlich auch out of the box, bis ich Bluetooth benutzen wollte. Und das ist wirklich
Macht man auch nicht, Lukas. Der
absolute Endgegner. Insane, weißt du, das Protokoll, keine Ahnung, wie alt ist fucking Bluetooth und das funktioniert einfach gar nicht auf diesem Ding, gefühlt. Also ich habe das so lange debuggt, also wirklich mehrere Stunden, ich weiß nicht, 6 Stunden jetzt insgesamt, wenn ich die letzten Tage auch mitrechne, es geht einfach nicht. Also es geht schon irgendwie, aber wenn ich irgendwie Kopfhörer anmachen will, kommt nur stuttery Musik raus, man kann es nicht anhören. Und dann disconnected auch die ganze Zeit die Kopfhörer und was weiß ich, das funktioniert einfach gar nicht. Was hingegen mega easy funktioniert hat, Nupsi out of the box hat funktioniert. Touchscreen out of the box hat funktioniert.
Touchscreen sogar?
Ja.
Selbst mit so Kalibrierungsshit und irgendwie Enden finden und okay, cool.
Ich sag dir, so eine geile Experience. Und dann habe ich mir auch noch gedacht, jetzt habe ich zwar einen Tiling Window Manager, aber ich versuche doch einfach mal wirklich so ein richtiges Touch-Setup auf dem Ding zu machen, weil dieses Yoga-Ding kann sich so 360 Grad quasi auch drehen oder 180, keine Ahnung, wie viel, ich kann nicht, nee, wie viel ist das? 360 doch. Ja, und dann kann ich das quasi wie so ein Tablet eigentlich benutzen und ich kann jetzt tatsächlich, ich habe einen Onscreen-Keyboard, was ich an- und ausmachen kann, ich habe einen App-Drawer, den ich öffnen kann, ich kann die Workspaces switchen hin und her, ich kann die fucking Windows moven mit zwei Fingergesten.
Das hätte mich auch noch interessiert. Es kann also Multitouch.
Ja, ja.
Okay.
Also ich mache drei Finger, Finger und zack, bin im nächsten Workspace und zack, bin wieder im alten Workspace. Oder ich kann an der Seite, kann ich hoch und runter gehen und kann dann damit die Lautstärke einstellen von dem Ding. Das ist schon, also what the fuck.
Nicht schlecht.
Ja, und das ist halt, das ist schon sehr, sehr cool, aber ich hätte eigentlich schon gerne Bluetooth.
Aber tatsächlich nur für Audio?
Nicht nur. Ich habe auch noch einen Magic Trackpad von Apple. Und das wäre eigentlich auch noch ganz geil, wenn das funktionieren würde richtig. Also das stuttert leider auch sehr. Aber ja.
Weil wenn es tatsächlich nur am Audio gelegen hätte, hätte ich vermutet, dass das Aushandeln vom Codec nicht richtig funktioniert.
Ich sagte ja, ich habe alles schon ausprobiert. AAC, SMC, SBC, SBC, XQ, HSP, HFF, alles. Jeden einzelnen Codec habe ich ausprobiert, Markus. Es funktioniert einfach nicht. Keine Ahnung. Ich habe in Pipewire alle möglichen Einstellungen ausprobiert. Ich habe auch mal auf Pulse Audio geswitcht. Keine Ahnung, woran das liegt. Also absoluter Abfuck.
Schade. Bist aber sonst zufrieden?
Sonst bin ich mega zufrieden mit dem Ding. Es macht mega Bock. Es ist voll geil. Einfach diese, also ich finde, Linux ist halt geil. Vor allem, was halt, also das weiß auch schon jeder, was halt Customization angeht. Ich kann halt jeden Aspekt von diesem OS kann ich anpassen. Und ich finde es auch so cool, weil ich zum Beispiel, also das hat halt Vor- und Nachteile. Man muss halt alles aber auch selber machen, ne? Also es
natürlich,
kommt, wenn ich jetzt sage, ich benutze den Tiling Window Manager, wenn ich dann irgendwas haben will wie Idle Management, das ja dann den Bildschirm geringer macht und dann mich irgendwann ausloggt, das muss ich halt selber irgendwie konfigurieren. Aber das ist auch cool zu sehen, weißt du? Ich sehe dann halt, ey, wenn mein Window Manager startet, der startet dann diesen Agent für das Idle Management und dann macht er das halt so, wie ich das da halt reingeschrieben habe. Der hat dann irgendwelche Timeout-Zeiten und fertig. Und ja, das ist irgendwo mega cool und ja, ich mag die Experience tatsächlich. Aber das wird jetzt auch nicht, also das ist jetzt nur ein privater Laptop, da hacke ich ein bisschen drauf rum, vielleicht code ich da auch ein bisschen, aber mein Main-Arbeitslaptop ist trotzdem noch ein MacBook.
Ja, ja. Also ich muss sagen, ich liebe Eugle auch damit schon sehr lange. Einmal, weil mir Linux halt mega gut gefällt und ich eigentlich schon so ein bisschen Sehnsucht danach habe. Ich habe als Student lange ein selbst kompiliertes Gentoo verwendet, also wirklich so richtig schön alles durch ein GCC selbst gejagt. Und das war schon eine geile Experience, weil man halt viel gelernt hat. Die, was ich mich jetzt frage, ist, ob man es dann wirklich auch produktiv verwenden kann, wenn man es als Sekundärrechner hat, weil, weißt du, das ist dann immer so, die Dateien sind nicht drauf und klar, man hat Git und das ist schon irgendwie cool. Also ich weiß nicht, ob sich es jetzt so in meinen Alltag integrieren würde, wenn ich einfach mein MacBook aufmachen kann und da ist die JetBrains offen und just works.
Kommt halt drauf an. Also wenn du jetzt sagst, ich kann das halt gut trennen, weil ich halt sag, ja, meine Arbeitsprojekte habe ich halt am Rechner offen und meine anderen Projekte habe ich halt hier drauf, das kann ich halt eigentlich ganz gut trennen und sonst, ja, am Ende ist es ein Git-Pull und dann schaue ich halt in meinen NeoVim rein und das ist gut. Halt sehr portable, ja.
Ich hätte zum Abschluss von dem Thema vielleicht noch einen Tipp. Und zwar gibt es die Plattform stifter-helfen.de. Da kann man sich als gemeinnützige Organisation registrieren. Und die hauen dann tatsächlich für gemeinnützige Organisationen sowas hier. Ich habe ein X1 dort tatsächlich gesehen für 180 Euro. Das heißt,
kommt aber drauf an, welcher X1. Aber, ja.
Ja, genau. Kommt drauf an, natürlich, welche Konfiguration, auch wie viel Arbeitsspeicher, wie viel SSD, welche SSD.
Ja.
Das ist immer ein Thema. Aber man kriegt da als gemeinnützige Organisation relativ easy diese Geräte ungefähr in dieser Klasse, auch in diesem Alter, zum Selbstkostenpreis.
Ja, sehr cool. Sonst vielleicht tatsächlich noch, also ich habe 16 GB RAM und 500 GB Speicher. Was eigentlich top solide ist, ne? Also passt für eigentlich alles, was ich da drauf machen will. Und ja.
Ich habe nach dem Touchscreen gefragt, weil vielleicht könnte man da gut QLC Plus drauf machen, um DMX-Steuerung für dich zu machen.
Tatsächlich.
Würde wahrscheinlich ganz gut funktionieren.
Wahrscheinlich schon. Sonst, ich bin auch schon, also ich habe auch schon ein paar Probleme gehabt, oder ja, was heißt ein paar? Ich hatte bisher, glaube ich, ein Problem mit Wayland. Das ist ja der neue Windows-Server quasi, also der die ganzen Windows darstellt quasi. Und vorher gab es ja X11 oder gibt es halt immer noch, das wird auch noch viel genutzt. Und da hatte ich bisher mit der One Password-App hatte ich tatsächlich Problem, dass die auf Wayland einfach nicht funktioniert. Und die sind auch schon, also die wissen das, die fixen das halt nur noch nicht, weil ja, das ist halt so ein nischiger Use Case rein theoretisch. Aber tatsächlich kann man einfach so eine Environment-Variable setzen, irgendwie Ozone X11 Compatibility Mode und dann geht's einfach.
Okay.
Also,
nice.
Ich musste erstmal googeln halt, okay, what the fuck, was geht jetzt hier nicht, aber war dann doch ein relativ einfacher Fix.
Thema, nutzt du Linux oder macOS oder Windows oder alles drei?
Genau, also ich habe einen macOS-Rechner, das ist mein Hauptrechner, den ich so 90% der Zeit nutze und habe jetzt seit…
Aber mit Rechner meinst du MacBook?
Genau, ein MacBook.
Ja, okay.
Und dann habe ich seit letzter Woche… Also die Firma, wo ich gerade Praktikum mache, die drunter hat uns Laptops geschenkt, weil die sonst weggeschmissen hätten.
Oh.
Und da war auch ein Razer, so ein neueres Modell von 2021 dabei. Fullspec mit so 32 GB RAM.
Geil.
Und so einer 3080. Und dann habe ich Windows neu installiert und dann hat es wieder funktioniert.
Sehr gut.
Genau, und sonst habe ich aber noch einen Linux-Rechner halt für Serveranwendungen und so. Wenn ich das mache, dann mache ich das lieber da drauf.
Geil. Ja, ich will noch eine Sache sagen, bevor wir weitergehen. Der Charme ist jetzt auch bei NixOS. Wenn ihr euch angucken wollt, wie meine Konfiguration ist,
dann können wir auf dein
GitHub
gehen.
Könnt ihr einfach auf mein GitHub Shiny Flakes Repo und euch da von, also der Rechner heißt Thopter.
Wie bitte?
Thopter. Thopter.
Also du wolltest einfach möglichst schlecht auszusprechen, dann.
Nee,
Namen.
Tatsächlich kommt das von Ornithopter und das sind diese Fliegemaschinen, also diese, wie nennt man denn das?
Flugzeuge?
Ja, Flugzeuge will ich es halt nicht nennen, aber aus Dune, mit denen die rumfliegen.
Okay.
Ja, daher kommt das, der Name. Aber genau, könnt ihr einfach gucken und dann könnt ihr da die Konfiguration sehen. Und wenn ihr genau das gleiche Setup wie ich haben wollt, dann könnt ihr einfach meine Konfiguration kopieren und das bei euch benutzen. Und das, finde ich, ist was ultra geiles. Vor allem das hat's, und da muss ich auch sagen, das hat's richtig, richtig leicht gemacht, da überhaupt reinzukommen. Weil ich habe einfach gesagt, ey, hier, ich habe sehr viel Inspiration oder sehr viel Sachen kopiert von Nixy, also NXY. Und das hat dann einfach funktioniert. Das ist halt geil. Ja? Und das ist dieser Charme von NixOS. Ich wollte es nur nochmal sagen.
Gibt es da ThinkWiki noch? Ist das noch relevant?
ThinkWiki?
Ja, das ist so ein Media-Wiki, wo alle ThinkPads dokumentiert werden, wo man die Treiber sieht, wo man Kompatibilitäten und so hat.
Das klingt interessant.
Vielleicht kannst du damit auch dein Bluetooth-Problem
vielleicht
lösen. Vielleicht steht da irgendwie drin, du musst dir das und jenes tun. ThinkWiki, glaubst du,
.com
oder so.
Dankeschön.
Ich bin wieder an der TAI, Lukas.
Ja, das hast du ja letztes Mal auch schon gesagt, dass
es
dann
das
wieder
Projekt
startet.
Ist gestartet und es macht echt großen Spaß. Wir haben heute den ersten Sprint gestartet und wir machen tatsächlich was Sinnvolles. Wir machen einen...
Das ist auch so, du weißt, dass die Studenten, die die vorherigen Projekte gemacht haben, vielleicht auch den Podcast hören und
das
sich
stimmt.
Jetzt denken.
Wir machen wie in allen Semestern.
Natürlich, was sehr Sinnvolles.
Wie in allen Semestern was sehr Sinnvolles. Und zwar ein Chatbot für die Verhinderungspflege. Wisst ihr, was das ist?
Nee, aber das hast du letztes Mal schon erklärt.
Sehr gut, ja. Und da kann man jetzt dann tatsächlich bald auch...
Aber finde ich auch gut, wie ich gesagt habe, nee, aber das ist letztes Mal erklärt. Das heißt, ich habe nicht zugehört.
Du hast nicht zugehört, das ist schade.
Ja.
Wir wollen einen Chatbot bauen, mit dem man dann solche Kurzzeitpflege beantragen kann, wenn man einen Angehörigen zu Hause selbst pflegt. Das ist ein großer bürokratischer Prozess.
Weil dann kriegt man Geld.
Du kriegst vor allem jemanden, der die Arbeit macht. Also stell dir vor, du musst deine Großmutter pflegen und du möchtest 5 Tage verreisen und dann kann man über diesen Chatbot jemanden organisieren. Und der Chatbot bezahlt das dann quasi über deine Krankenversicherung. Das ist so der Elevator-Pitch.
Cool. Da freuen wir uns, an mehr Updates zu hören.
So ist es. Aber wir machen es nicht mit dem Stack, über den wir jetzt gleich reden werden.
Da geht es auch jetzt direkt beim ersten Thema um Updates. Die sollte man nämlich fahren. Das Thema ist, der Tillmann hat einen coolen Stack. Oder zumindest er findet ihn cool.
Magst du mal sagen, wie das Stack ausschaut? Dann sind wir jetzt gleich im Thema der Woche, nämlich alternative Stacks.
Genau, also was wir großteils verwenden, ist eben Next.js. Das ist auch schon vermutlich das, was du anspielst mit den ganzen Updates, wo jetzt gestern rauskam mit dem 9.1 Security Risk Error.
Oh ja.
Mit der Middleware.
Moment, ist 9.1 eine Versionsnummer oder eine
CVS? Das CVS-Vers. Ist die Severity.
Ja.
Hast du das nicht mitgekriegt?
Nein, was war das?
Alter, okay.
Aber dann chill. Erstmal, was ist der Stack?
Und genau, dann sag erstmal den Stack und dann erkläre ich über die Security Vulnerability.
Genau, für Apps oder das Frontend.
Alles.
Mobile verwenden wir eben Flutter und im Backend ganz viel Superbase.
Genau. Nice.
Und da bin ich besonders gespannt drauf. Aber jetzt erzähl doch mal, was ist denn das Problem mit Next.js? Was ist das überhaupt, Next.js?
Ja.
Genau, also Next.js ist ein Node-Framework, mit dem man eben ganz gut arbeiten kann und relativ schnell Software entwickeln kann oder besser gesagt Webseiten und die dann auch relativ schnell laden. Das ist so der Hintergrund, wieso wir das verwenden.
Machen die dann Server-Side-Rendering oder?
Genau, also das verwendet Server-Side-Rendering und deswegen verwenden wir das, weil wir dann uns da weniger Sorgen drüber machen müssen.
Das heißt, ist es dann so dieselbe Klasse wie React und Vue.js oder ein Level drunter oder drüber?
Nee, genau, das geht in die gleiche Richtung.
Okay. Also typischerweise nennt man das ein Meta-Framework on top of quasi dem Frontend-Framework React.
Okay.
Genau. Aber
genau, und das Ganze wird eben von Vercel betrieben. Das ist auch das, was du dann nachher nochmal ansprechen möchtest.
Genau, das ich gehe jetzt einfach drauf
ja,
ein.
Genau, jetzt passt's ja.
Und zwar hat Next.js, also typischerweise macht man ja vor allem auch, also Next.js ist ja primär erstmal ein Framework für Frontend, für Server-Side-Rendering, aber viele benutzen das gleichzeitig halt auch als Backend. Also anstatt Superbase könnte ich jetzt auch sagen, ich mache mein ganzes Backend einfach nur in Next.js.
Das und es halt, würde gehen, weil es halt Server-Side-Rendering ist.
Macht man
da einen separaten Service dann damit? Oder egal, man kann beides.
Also du kannst direkt in deine Applikation eine API mit einbauen.
Genau, das macht dann, das ist dann schon eher monolithisch, sage ich mal.
Also so klassisch Ruby on Rails, irgendwie so
genau, alles in einem. Und in dem Case will man darüber dann natürlich auch die Authentication machen. Und typischerweise, welches Pattern benutzt man für Authentication, Markus?
OAuth 2 OICD?
Das meine ich nicht, sondern als quasi, du hast einen HTTP-Server und dann brauchst du irgendeinen Pattern, um OAuth ja vor alles zu schalten.
Proxy?
Nee. Kommst du noch drauf? Ich sag's einfach.
Filter.
Middleware. Ah, nennt man typischerweise okay. Middleware, zumindest in diesen ganzen Frameworks. Und da gibt es einen ziemlich peinlichen Fehler tatsächlich, den Vercel da bei der Next.js-Entwicklung gemacht hat. Und zwar kann man einen bestimmten Header mitschicken. Und zwar, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, aber das war quasi, da gibst du den Header an und nennst dann den Namen von der Middleware, der auch nicht irgendwie eine UUID ist, sondern halt einen sehr
Name.
Genau, einen okay. zu erratenen Name, weil das nach Naming Convention ist. Und wenn das drinsteht, dann umgehst du halt diese Middleware einfach komplett.
Angenehm.
Ja, und dann kannst du halt damit jede Auth, die du halt hast, einfach umgehen. So einfach mal easy peasy, ich schreibe da einmal den Ding rein, wenn der diese Middleware hat, bam, bist du drin. Und das ist halt, ja, ein bisschen kritisch.
Okay, aber das ist ja nur dann der Fall, korrigiert mich, wenn ich tatsächlich auch das Backend darüber manage.
Genau.
Richtig, also wenn du halt genau diesen Middleware-Mechanismus okay. benutzt, wenn du das nicht machst, dann ist das egal.
Ja, also wir haben dann auch nochmal so einen Zwischen-Auth-Provider okay. dazwischen geschalten und deswegen war das für uns jetzt nicht so ein Riesenproblem. Aber wir haben natürlich schon geupdatet und jetzt ist alles wieder sicher.
Genau, wenn du jetzt natürlich sagst, du managst die Auth, naja, ist halt, also klar, wenn ich jetzt sage, selbst wenn ich die Auth aber über Auth0 manage und aber
Next.js Zero selbst als Middleware implementierst, also das Überprüfen von einem Token als Middleware implementierst,
dann genau, kannst du es dann hast du halt, genau. Dann kannst du es auch wieder aushebeln. Das habe ich
auch gedacht. Also wenn man OICD hat und dann halt den OICD-Filter als Middleware implementiert, dann knipst sich den halt aus und weg ist es.
Genau, also genau. Aber bei dir ist ja der Vorteil, du hast halt Superbase als das Backend eigentlich und dann brauchst du da halt eh den JWT oder was auch immer. Und dann ist das nicht so ein großes Problem. Aber wenn man halt nur Next.js als ganzen Stack benutzt, was viele tun, also das ist sehr verbreitet, das Framework und auch dieses Pattern, dass man wirklich Backend einfach nur in Next.js macht und da Frontend auch, dann ja, bist du halt ein bisschen gearscht. Und das war schon, ich weiß auch nicht, warum es nur 9.1 ist, weil das wirklich unglaublich easy ist zu umgehen. Das ist nicht mal irgendwie so, wo ich sage, also da war es noch schwieriger, Log4Shell auszunutzen. und ja, also insane. Aber ja, muss man updaten.
Das war auch ganz lustig, weil die Diskussion auf Twitter, auf X, genau,
ja.
Da ganz lustig dazu war, da waren der Cloudflare-Chef und der Vercel-Chef, die sich da gegenseitig angeschwarzt haben.
Genau, weil der Cloudflare hat dann gesagt, ja, nutzt doch einfach nicht Vercel, sondern benutzt einfach unser Hosting, weil wir haben nämlich auch ein Next.js-Hosting-Offering und wir haben das Ganze schon komplett ausgehebelt, weil die halt sich da irgendwie so dazwischen schalten. Das ist so ein
Opt-out hatten.
Genau, ja. Und genau, nee, und da war das Problem, also die machen ja oft so bei so Security Vulnerabilities, schalten die so Filter davor, damit man das quasi nicht ausnutzen kann. Und das hat aber lustigerweise dann Nebeneffekte verursacht für Leute, die halt dieses Feature aber genutzt hatten in Next.js und haben damit dann funktionierende Seiten kaputt gemacht. Was dann auch nicht so geil war, aber der Vercel-Chef hat sich dann eher darüber aufgeregt, dass Cloudflare gar nicht so eine große Fresse haben muss, weil die einen der größten Security Vulnerabilities hatten ever mit Cloudbleed und ja, und dann haben die sich da, das war so ein schöner Pissing-Contest auf X, der auch vielleicht ein bisschen peinlich ist für CEOs von irgendwie Multimilliarden-Companies, aber nein.
Ja, aber wenn man es Elon kann, können andere auch, gell?
Ja, das ist gar nicht obwohl so schwer. Ich jetzt niemanden auf so niedrig stellen will wie Elon, aber ja.
Wie ist denn die Developer Experience, Tillmann, mit Next.js?
Genau, also wir haben halt dadurch den Vorteil, dass wir halt schnell entwickeln können und vor allem haben wir einen anderen Vorteil, der sich jetzt durch diesen ganzen KI-Hype nochmal stärker rauskristallisiert hat, ist halt, dass es eine gute Abdeckung hat und viele Leute das verwenden und diese ganzen LLMs halt gut darauf trainiert sind. Heißt, wir können halt relativ vertrauensvollen Code generieren auch. Und genau, da gibt es noch Chatcn, das ist so eine UI-Component-Library.
Boah, ich liebe sie, die sieht einfach so gut aus.
Genau, und damit kann man halt extrem schnell relativ simple UIs machen und hat dann nicht diesen German UI-Style, den man früher immer gehasst hat. Ja. Und genau, so kann man halt Dashboards oder so halt in Binnen von Zeit halt fertig entwickeln und spart uns sehr viel Zeit und deswegen bleiben wir gerade noch dabei.
Lustigerweise kann ich das genauso unterschreiben. Ich benutze zwar kein Next.js, aber ich habe ja letzte Folge habe ich über mein Open-Source-Projekt geredet und da benutze ich ja React und tatsächlich auch Chatcn UI und das kann ich tatsächlich auch bestätigen, wenn man halt React nutzt und Chatcn, das sind halt auch so verbreitete Frameworks, da gibt es so viel Training-Data, dass du da mega nice halt mit AI sehr gut coden kannst, als wenn du jetzt sagst, ich mach das mit Svelte oder so, weil da gibt's halt einfach nicht so viele Ressourcen. Und ja, das kann ich tatsächlich genauso unterschreiben.
Ja, und vor allem kommt dazu auch, dass, also zum Beispiel, wenn man Automatisierungen schreibt oder so für kleinere Projekte oder so, dann kann die KI schon sehr viel alleine machen. Und wenn die dann mir die ganze schöne UI baut und ich nur noch die Logik im Hintergrund implementieren muss und ich mir nicht die Sorge machen muss, dass die UI nicht funktional ist, dann bin ich schon mal glücklich und deswegen sind wir da relativ zufrieden aktuell.
Und man entwickelt das, nehme ich an, dann genauso im Visual Studio Code oder in der JetBrains Landschaft wie jede andere
genau.
TypeScript-getriebene Sprache. Kann man es in TypeScript entwickeln?
Genau, also es gibt TypeScript und JavaScript. Wir steigen gerade auf TypeScript um.
Gute Wahl.
Genau, ja. Aber ist noch ein Prozess, also braucht noch ein bisschen. Aber unsere Software liegt aktuell in TypeScript.
Sehr gut.
Sehr gut. Kann man in Next.js testen, Unit-Tests schreiben?
Das
oder macht man das einfach nicht?
Das kann man schon machen.
Kann man schon machen,
aber das ist auch. Geht schon, aber ja. Aber wie ich rausgehört habe, macht ihr das nicht.
Naja, also wir haben halt so Test-Guideline, mit denen wir die UI halt testen. So.
Okay, also ihr macht quasi End-to-End-Tests.
Genau.
Ja, okay. Und mit was macht ihr das?
So. Also wir haben User einfach, die das Beta testen.
Ach so.
Und wir haben dann aber auch, also klar, wir haben halt interne Testprotokolle so, was wir halt.
Ach, ihr habt Testprotokolle, okay. Das heißt, ihr habt einfach nur echte Tester, quasi ein QA-Team.
In Anführungsstrichen.
Von echten Usern, die ihr halt draufschickt. Und das sind dann quasi eure Tests.
Genau, also wir testen halt schon noch so die Server-Komponenten und so, wenn da jetzt irgendwie Auth und so dabei ist oder Payment, dass das halt alles stimmt. Aber sonst ist das, also gibt es da nicht so viele Guidelines, so Testcase-mäßig, die man da abfangen sollte.
Okay, okay.
Genau, also die handeln schon relativ viel, auch so Code-Injection-mäßig und so.
Ja, ja.
Und gerade mit Superbase im Hintergrund machen die eh so Type-Checking und so, und da kann nicht so viel Schlimmes reingeschickt werden, sage ich mal in Anführungsstrichen.
Dann gehen wir doch gleich zu Superbase über, oder?
Ja, wobei mich jetzt interessieren würde, das ist jetzt für die Desktop-Anwendung, richtig?
Genau, also Next.js ist nur für Webseiten.
Mhm. Und wenn ich jetzt eine mobile App haben möchte?
Okay.
Genau, also dafür verwenden wir dann Flutter.
Okay.
Also Flutter ist ja ein Cross-Platform-Framework, also kann man auch für Web-Applikationen verwenden und für Computer-Anwendungen, aber da ist es einfach sehr langsam und deswegen machen wir das nicht.
Ja.
Aber genau, ist möglich. Aber genau, Flutter verwenden wir für iOS und Android und das ist ähnlich zu Next.js einfach relativ gut adopted und verwenden viele Leute. Heißt, es gibt auch viele Anbindungen einfach und viele Knowledge Bases. Genau, und deswegen sind wir da noch relativ glücklich mit und es ist, wenn man sich da mal reingefuchst hat, wie so die UI aufgebaut ist und was man da alles für Funktionalitäten hat, dann schon echt sehr angenehm damit zu entwickeln und man kommt schnell voran vor allem.
Habt ihr Vergleiche gemacht mit quasi anderen Frameworks? Also es gibt ja auch noch zum Beispiel hier Kotlin, Compose Multiplattform oder React Native, was natürlich nahe gelegen hätte, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe React im Frontend, warum dann nicht vielleicht auch React Native?
Genau, also bei React Native, wir waren anfangs eben nicht auf Next.js, sondern waren halt eben, ja, ganz fokussiert auf den normalen Stack mit JavaScript, PHP, HTML, CSS.
Oh, okay, okay.
Genau, aber sind dann eben geswitcht jetzt im Nachgang, weil das halt einfach schneller ist. Genau, aber Flutter eben aus dem Grund, ja, es war nett angebunden und das hat durch Google dann nochmal diesen riesen Drive gekriegt. Also klar, die haben das auch initiiert, aber die haben das dann stärker verfolgt und so.
Ja.
Deswegen haben wir uns da ganz gut für entschieden und genau, React Native auch super Plattform, also soll auch gut responsive sein und so. Habe ich jetzt auch nichts Großes Negatives gehört, außer dass die Community-Packages manchmal sehr intensive Arbeit benötigen.
Ja. Ja. Wie ist denn die Developer-Experience? Also teste ich dann oder entwickle ich dann tatsächlich in einem Web-Frontend oder entwickle ich in einem Android-Studio und habe dann den Simulator oder muss ich dann auch noch in Xcode wechseln, um es auf iOS zu testen? Wie ist da so der Workflow? Weil ich nehme das immer so, als ob gerade bei React Native es ein bisschen painful war.
Genau, also wir verwenden Android Studio. Das ist eigentlich eine ganz nette Umgebung. Und genau, also wenn wir auf Android testen, weil das eben auf meinem MacBook läuft, verwenden wir eben den Simulator oder Emulator, besser gesagt, der da drin funktioniert. Und sonst verbinden wir natürlich halt ein iPhone oder wir nehmen den Simulator und probieren es dann damit nochmal durch. Aber genau, da braucht man dann nochmal Xcode extern und muss das dann auch darüber richtig koppeln und so, und auch mit den Lizenzen und so ist das dann nochmal ein bisschen was anderes.
Das heißt, man muss die App dann de facto auch im Xcode bauen?
Also es gibt zum Beispiel was, das heißt P-List, das sind dann so Spezifikationen, was für Benachrichtigungen du senden darfst, was für Datenlocations und so du trackst und das musst du dann da alles definieren. Also so Settings und so, du kannst es auch theoretisch anders machen, aber in Xcode wird es halt in der UI angezeigt.
Aber kompilieren macht quasi Flutter selber, oder? Also
die verwenden Xcode im Hintergrund.
Okay, die machen quasi das Tooling von Xcode, verwenden die, aber du führst schon aus Flutter Build iOS.
Genau, also du machst Flutter Run, also je nachdem, was du halt machst.
Ja, okay.
Genau. Das heißt aber auch, dass es auch da notwendig ist, logischerweise ein Mac
Also es ist vorteilhaft, genau. Ja. Also weil du halt eben alle zwei Softwaren gleichzeitig kompilieren kannst.
Ja.
Im Vergleich zum, also du kannst ja auf einem Windows-Rechner auch Xcode installieren, sofern ich richtig informiert bin.
Oh, echt?
Also okay, war krass. Früher auf jeden Fall immer möglich. Also früher hatte ich noch Xcode auf dem Windows. Und genau, aber ist einfach ein riesen Painpoint. Also wenn man das lieber, also ich mache es lieber auf dem MacBook und das läuft halt flüssig und ich weiß halt, es tut. Und vor allem die Schnittstelle zwischen dem iPhone und dem Xcode ist halt echt angenehm. Genau, also du kannst halt sogar wireless das compilen, heißt du kannst dein Handy liegen lassen und einfach rein übers Internet kann der eben die App updaten.
Ja. Ist es dann Testflight oder
ist das nee, genau, Testflight ist dann für Beta-Nutzerphasen. Mhm.
Also, also das ist dann quasi eine direkte Schnittstelle, wo du sagst, ey, ich habe hier mein iPhone, das geht dann über deine Apple-ID wahrscheinlich oder so und dann schickt er das einfach rüber.
Genau, so ungefähr läuft das. Ja, also okay. Ja, genau, also du registrierst sozusagen dein Gerät in deinem Xcode, dass du diese Developer-Funktion verwenden kannst. Also musst du erst noch freischalten, in Anführungszeichen.
Ja.
Und dann, dass du zertifiziert bist und so, also dass das halt richtig läuft. Also, das ist ein bisschen Painpoint.
Wie einfach ist es da, diese nativen Komponenten, UI-Komponenten zu verwenden, die so eine klassische iOS-App auszeichnen? Oder macht man da, ist es da gar nicht the way to go und man macht seine eigenen Komponenten?
Genau, also zum einen hat man die Möglichkeit, eben seine eigenen zu verwenden, aber zum anderen gibt es halt auch, also genau, man kann auch seine, also kann auch die nativen verwenden. Das funktioniert ein bisschen anders, da muss man dann teils auch eigene Extensions halt programmieren oder entwickeln. Ist aber auch machbar, wenn man jetzt zum Beispiel neue Features wie damals halt das LiDAR verwenden will und so, muss man halt ein bisschen nativer rangehen. Ist aber alles machbar. Also genau, man baut halt dann eben dieses Package. Genau, aber sonst, es gibt auch ganz gute Libraries schon, zum Beispiel wenn man jetzt direkt einen nativen Login von Apple machen möchte, da gibt es auch von Superbase dann zum Beispiel einen direkten Package und dann kann man eben ja da ganz gut und nativ das einbinden oder bei Apple Pay oder so oder bei Apple Tickets heißt das, glaube ich, Apple Wallet, genau.
Ja, Wallet, ja.
Genau, das kann man dann alles mit einbinden, sehr viel nativ auch, dass dein Kalender verwendet und so. Da gibt es echt gute Ressourcen für, auch dass man zum Beispiel Health-Tracker oder so einbindet. Habe ich vor kurzem mal so aus Spaß so einen Fitness-Tracker gemacht, weil ich gehe seit so einem Monat oder so ins Fitnessstudio, weil ich davor, also davor war ich in so einem Jugendzirkus und dann habe ich keinen Sport mehr gemacht, weil ich angefangen habe zu studieren.
Okay.
Und dann habe ich halt wieder Sport machen müssen und dann habe ich gesagt, gut, ich ins Fitnessstudio und diese ganzen Apps waren mir viel zu komplex und irgendwie auch zu teuer. Dann habe ich in so einem Nachmittag in so 3 Stunden so eine simple App, die mir einfach nur sagt, wie so eine Excel-Tabelle, was ich wann machen muss.
Ja, geil.
Und da gab es dann auch direkte Anbindungen eben mit Packages und so und das war dann echt schnell gemacht und hat eine Menge Spaß bereitet.
Cool. Cool. Wie viel Spaß bereitet dir denn Superbase?
Das würde mich jetzt auch interessieren. Erstmal vielleicht, was ist Superbase?
Ja.
Und was, wozu ist es da? Und da würde mich echt interessieren, wie man damit entwickelt.
Genau, also Superbase liegt auf Postgres und das macht auch schon den größten Vorteil aus. Also es ist relativ zuverlässig und ist nicht irgendwie eine neue Datenbank-Solution, sondern verwendet halt bestehende Systeme und man kann eben auch runtergehen auf diese Postgres-Ebene. Aber man hat halt eben auch diese On-Top-Methode, dass man halt relativ vieles relativ schnell machen kann. Also wir können zum Beispiel das Auth relativ simpel und ja, genial machen, sage ich mal, weil man kann relativ zügig die Auth-Provider einbinden. Also du hast halt irgendwie 20 verschiedene von GitHub, von Google, von Apple, also den Bekannten halt, aber auch irgendwie Figma oder also alles Mögliche kannst du halt mit so 2 Klicks einbinden. Und genau, das macht es halt relativ schnell in der Entwicklung und spart uns halt eine Menge Zeit. Also das ist schon ein ganz netter Faktor, um schnell zu entwickeln. Genau, aber sonst ist es auch relativ gut aufgebaut. Du kannst auch direkt Edge-Functions mit einbauen. Das heißt, du kannst halt direkt deine API-Tiles auch dort bauen. Also wir machen zum Beispiel so Embeddings, mit denen man dann halt semantische Suche machen kann. Und das läuft dann alles über Functions und Edge-Functions, also native Functions und so. Und dann
das ist dann aber auch JavaScript oder TypeScript?
Genau, also TypeScript ist das. Das läuft auf Dino. Das ist so ein Framework für APIs, da kann man dann halt online die Packages direkt einbinden. Das ist dann schon ganz, ganz nett und intuitiv, also versteht man schnell, wenn man schon mal mit JavaScript oder TypeScript gearbeitet hat. Das ist jetzt kein großer Switch und es liegt halt alles auf einem Server, heißt, genau, der kann halt die Privileges und so ganz gut durchgeben, anstatt dass das jetzt nochmal auf einem separaten Server liegt, wo man dann größere Vulnerabilities hat. Genau, da ist das dann schon ganz schön.
Habe ich dann so eine Low-Code-Plattform, in der ich das mache, also so ein Modeler, wo ich dann meine Datenmodelle, meine API designe, oder ist es eine YAML, mit der ich es mache, kann ich es in Git revisionieren, wie ist da so die klassische Developer Experience?
Genau, also in Superbase läuft das so, denn man hat halt das Dashboard, die UI, sage ich jetzt mal, da kann man relativ vieles einfach so machen, man hat aber auch nochmal einen externen SQL-Editor, also man kann auch alles so definieren, man kann das Ganze auch selber hosten, das war für uns auch ein Faktor, dass wir sagen, gut, wenn uns das irgendwann mal zu teuer wird oder das irgendwie streiken sollte oder irgendwie die sagen, ja, wir machen den Support weg, dass wir das selber hosten können und da halt nicht auf die angewiesen sind. Genau, das war so einer der größten Mitentscheidungspunkte im Vergleich zu Firebase. Das ist so der größte Konkurrent dazu, der ist halt nativ von Google. Und da ist man halt sehr geclosed in dem System. Also wir können da, also wenn man das verwendet, kommt man da eigentlich nicht raus. Und alle Nutzerdaten liegen da drin, die kann man nicht exportieren, die kann man nicht anders verwenden. Und deswegen war das für uns eigentlich ein No-Brainer, dann direkt auf Superbase zu switchen, weil das eben so die beste Alternative war und trotzdem sehr viele ähnliche Funktionalitäten bietet. Und dann haben wir gesagt, gut, dann bleiben wir dabei und bis jetzt haben wir es noch nicht bereut. Genau.
Vielleicht nochmal eine generelle Frage. Haben wir überhaupt gesagt, was du für ein Produkt hast?
Nee, haben wir nicht.
Wollen wir darüber reden oder nicht?
Also ich kann es ein bisschen erzählen.
Ja,
also,
sehr gerne.
Ich habe nämlich mehreres. Und zwar ist es so, ich habe halt eben mit 14 angefangen, das ein Unternehmen zu gründen. Da haben wir dann habe ich aus einem Jugendforschprojekt, das war so ein intelligenter Wasserhahn, der konnte über Sprachsteuerung und über eine Kamera das Topfvolumen bestimmen. Und dann konnte man sagen, ja gut, der Topf soll halb voll sein. Und das war so die Grundidee. Und das wollte ich dann zur Marktreife bringen. Und das ist aber immens teuer, wenn man das davor nicht realisiert hat. Und hatte dann aber gegründet und habe gesagt, gut, ich bin halt in der Entwicklung, das kostet halt 300 Euro, so einen Wasserhahn mal 3D drucken zu lassen aus Metall. Und das muss man halt iterativ häufig machen. Da hat man dann als 14-Jähriger noch nicht das Geld dafür. Und dann habe ich gesagt, gut,
verstehe ich nicht.
Genau, oder zum Beispiel bei den Kameras ist das auch so, die sind sehr lizenziert und da gibt es so Kameraclubs, wo die dann erst Support geben, wenn du 500.000 Euro Mitgliedschaft zahlst in dem Sony-Verein.
Ja. Ja, nett, okay.
Genau, und deswegen habe ich dann gesagt, gut, dann mache ich halt mal Software- und Produktentwicklung, habe dann halt so kleinere Projekte gemacht, Webseiten, Apps und so. Genau, und das war dann so der Startpunkt, dann mit 16 habe ich gesagt, gut, ich will halt wieder auch eigene Sachen machen. Und dann haben wir so eine Event-Plattform gestartet, die ist gerade noch im Aufbau. Also die launcht jetzt im Juni, wenn alles gut geht. Da geht es darum, ja, wie so eine digitale Litfaßsäule zu bauen, also alle Veranstaltungen in eine App zu bringen. Da verwenden wir eben diesen Tech-Stack. Das ist so das beste Tool dafür irgendwie, um das noch relativ schnell, aber zuverlässig zu programmieren. Genau, machen das mit Tübingen in Kooperation und starten da eben dann auch. Genau, und dann machen wir noch was gegen das Zähneknirschen, da bin ich aber nur als Technical Co-Founder dabei. Also da hat ein Freund von mir eben das Solution für und ich schaue halt, wie man das Ganze umsetzen kann.
Cool.
Genau, und dann haben wir noch, ja, also öffentliche Forschung, die ich initiiert habe und jetzt mit Förder. Und genau, da geht es darum, den Pflanzenwachstum basierend auf KI-Prognosen zu optimieren. Also die Wassereffizienz in dem ganzen Prozess zu steigern. Und also das ist so ein Forschungsbereich, besser gesagt, wollen wir einen öffentlichen Datensatz zum Pflanzenwachstum anbieten, weil das gibt's einfach aktuell nicht, das haben wir halt gemerkt auf die schwere Tour, wir wollten halt Forschung in dem Bereich machen, haben halt keine Daten gefunden und die sind halt alle closed source und von großen Pharmakonzernen und dann haben wir gesagt, gut, dann müssen wir halt irgendwas ändern und dann haben wir so einen Data Collector gebaut und dann Kresse überwacht und dann eben, um zu zeigen, was man damit machen kann, waren wir beim Bundeswettbewerb Künstliche Gänse zweimal damit im Finale und haben dann da eben gezeigt, ja gut, mit den Daten, die wir von der Kresse gesammelt haben, das waren so um die 50 Wachstumszyklen, konnten wir sozusagen diese Blackbox der Kresse beschreiben, insofern, dass wir sagen können, unsere Wasserkurve war die effizienteste. So, also das geht darum, also weil man ja keinen Grundwert hat, man hat nicht den perfekten Wachstum, probiert man halt das anzunähern, sodass man immer weniger Wasser verwendet. Und das war dann eben ein Forschungsbereich. Und jetzt sind wir gerade mit der TUM in Absprachen und dem MIT, das Ganze halt fortzusetzen. Also das MIT hat 2018 so eine ähnliche Forschung gemacht. Und genau, die waren aber Hardware limitiert und so. Und da entweder die Daten von denen noch zu bekommen oder das in Kooperation weiterzuführen, ist gerade alles noch in Absprache, aber mal schauen, was sich da so ergibt. Aber genau, das Ziel ist eben, so einen öffentlichen Datensatz zu finden oder zu kreieren. Und wir haben dann halt mit ein paar Professoren auch darüber geredet, was man mit den Daten so machen kann oder mit der Hardware auch. Und da gibt es dann zum Beispiel das Nebelfängerprinzip, dass man aus der Luft das Wasser bindet. Und dann
das ist mir zu tief jetzt schon mal.
Genau. Aber sehr cool. Und das ist dann quasi auch dein Go-To-Stack, den du quasi wählst, wo du sagst, ey, da kann man mega schnell einen POC aufbauen, und da können wir einfach schnell iterieren, schnell auch Sachen anpassen und ja, die Software einfach gut machen.
Genau, also bei den ersten beiden oder ersten drei Projekten, sage ich jetzt mal, oder drei Unternehmen, ist das so der Go-To-Stack. Aber bei der Hardware-Entwicklung verwenden wir dann natürlich halt C und C++ und klar, Assembler teils sogar.
Sehr gut.
Damit wir da halt sehr hardware-orientiert arbeiten, ja, und ja, diese neuronalen Netze halt auch hardware-spezifisch ausführen können. Also die haben dann, ja, extra NPUs und dann sind die auch dafür optimiert, diese ganzen Netzwerke darauf laufen zu lassen. Also so Image-Segmentation und so.
Ja.
Genommen.
Ja, cool. Sehr cool.
Vielleicht noch eine abschließende Frage. Wir haben gerade vorhin, hast du gesagt, dass der Vorteil von einem Stack auch ist, dass AI besonders gut damit klarkommt. Generative AI.
Mhm.
Wie wichtig ist denn für dich dieser Entwickler des LLMs, diese Hilfe durch die neuen LLMs, die so die letzten 3-4 Jahre gekommen ist?
Also ich bin sehr überzeugt davon, dass es einen viel effizienter macht. Und ich merke auch irgendwie selbst, wenn ich es verwende, dass ich viel schneller vorankomme, so, wie wenn ich es jetzt nicht verwenden würde. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, den Code eben zu reviewen. Also dieser manuelle Schritt sollte nicht fehlen, sagen wir so. Sondern genau, man muss halt trotzdem gucken, was der da so bastelt, weil manchmal ist es halt einfach Müll. Und genau, also so in der Hinsicht, ja, das ist so mein Punkt dazu. So. Ich finde, man muss da halt immer noch gucken, was er macht, aber genau.
Ja, sehe ich auch so.
Ja, also, sehe ich auch so.
Und das, obwohl ich eigentlich schon ein bisschen älter bin als ihr. Ich finde es eine unglaubliche Erleichterung.
Ja. Ja, sehr cool. Vielleicht noch eine letzte Frage von mir. Jetzt ist ja Superbase auf jeden Fall eher eine Low-Code-Plattform. Ne? Also du würdest jetzt nicht dieses typische Backend, wo ich sage, ich code mir alles selber, sondern es kommt sehr viel. Aber, ne, sagt man ja auch oft oder habe ich auch schon öfter festgestellt, man hat dann halt gewisse Trade-Offs, gewisse Sachen, die man vielleicht nicht so einfach umsetzen kann oder wo es Limitationen gibt. Bist du da schon in irgendwelche Sachen reingelaufen, wo du gesagt hast, ey, da wäre es vielleicht jetzt einfacher gewesen, wenn ich das komplett selbst in der Hand gehabt hätte?
Also genau, bei dem Pflanzenprojekt ist es zum Beispiel so, dass wir halt da direkt MySQL im Hintergrund liegen haben, weil das einfach mit sehr viel Daten arbeitet. Also wir haben halt dann mal für so einen Datensatz halt so um die Millionen Datenpunkte. Und da arbeiten wir dann lieber damit, weil man das halt auch besser skalieren kann. Man kann das besser einfach optimieren auch dafür. Aber an sich funktioniert das eigentlich soweit ganz gut. Man kann auch bei Superbase Instanzen erstellen und dann mehrere Server für unterschiedliche Regionen. Also zum Beispiel für Veranstaltungen ist das halt ganz cool, weil man halt sagen kann, gut, wir haben halt in Deutschland mehrere Server, die unterschiedlich schnell agieren können halt für die Region. Genau, also ich glaube, da ist noch viel Potenzial und man kann da aber auch da man halt eben auf diese Postgres-Ebene runtergehen kann, ist man insofern nicht eingeschränkt. Aber ich glaube, viele, die halt nur eben über diese UI dazu kommen, checken halt nicht, dass man das noch kann und verstehen, also lernen den Schritt halt auch nicht, damit umzugehen. So.
Ja.
Und ich glaube, das ist trotzdem wichtig so.
Ja, sehr cool. Dann vielen Dank für deinen Einblick. Und kommen wir zum Code der Woche.
Und das ist heute was?
Wir haben zwei, ich habe noch einen hinzugefügt, aber tatsächlich hat Tillmann einen mitgebracht.
Genau, und zwar Open Board View.
Was ist denn das?
Genau, also dazu kurz eine Hintergrundgeschichte. Und zwar haben wir einmal diesen Razer geschenkt gekriegt und dann noch ein MacBook 2018. Und das hat nicht funktioniert. Und dann habe ich erstmal ganz viel recherchiert und dann haben die irgendwas geschrieben von so einem 109081 Kondensator auf dem Board und ich war so, yo, wo liegt der denn? Genau. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und dann bin ich eben auf dieses Tool gestoßen, das heißt Open Board View. Und ich finde es der Hammer. Also man kann von unterschiedlichen Computern, in dem Fall dann eben auch von dem MacBook, eben ja das PCB-Layout da reinladen und dann versteht man nämlich, wo welcher Komponent liegt und mit was der verknüpft ist und für was der
verantwortlich
ist.
Genau, wo die Traces hingehen und alles mögliche. Cool.
Genau, und hat mich mega erleichtert und dann habe ich eben diesen Kondensator gefunden und habe den dann weggemacht. Das hat leider immer noch nicht getan, aber ich bin dem Problem näher gekommen auf jeden Fall und ich hatte Spaß dabei. Und genau, sehr schönes Tool, auch Open Source und ich finde es der Hammer.
Ja, sehr cool.
Nice.
Sonst habe ich noch ein Tool mit reingepackt, auch Open Source, und zwar nennt sich das Clipse. Jetzt ist ja so, auf MacBook benutzen wir ja Raycast, also Markus und ich, und da gibt es halt einen eingebauten Clipboard-Manager. Und ich kann auf jeden Fall nicht ohne einen Clipboard-Manager arbeiten, weil ich bin das so gewohnt, einfach zu sagen, ich kopiere mir einfach alles Mögliche, dann habe ich das da erstmal drin, dann kann ich da drin suchen, kann was kopieren. Vor allem auch zum Beispiel Screenshots, die packe ich auch nur in mein Clipboard, die speichere ich gar nicht als File direkt ab, sondern habe die erstmal nur im Clipboard-Manager und wenn ich dann wirklich sage, ey, den will ich jetzt doch noch irgendwie speichern, dann mache ich es nachträglich und deswegen ist das mega wichtig, da habe ich jetzt ein bisschen rumgesucht, weil auf Linux funktioniert Raycast nicht, das ist nur so ein macOS-only-Tool und Clipse ist tatsächlich eine TUI, also eine Terminal-UI und das ist eigentlich ziemlich geil. Man startet dann so einen Daemon quasi, der dann im Hintergrund immer das Clipboard abruft und dann kann man einfach einen Terminal starten mit der Executable, mit der CLI, mit dieser TUI von Clipse und dann hast du eine richtig schön anschauliche Terminal UI, wo du mit Vim Keybindings natürlich auch durchgehen kannst und sagen kannst, okay, das möchte ich jetzt kopieren oder das möchte ich jetzt nochmal irgendwie bearbeiten oder preview mir sogar das Image, ne, das geht sogar auch mit im Terminal, da muss das Terminal natürlich irgendein Image-Protokoll unterstützen, aber finde ich sehr geil und kann ich weiterempfehlen für alle Leute, die auf Linux sind.
Wie ist es denn, wenn du da Bilder drin hast oder irgendwas, was?
Das habe ich gerade eben gesagt. Du hast nicht zugehört, Markus.
Mist.
Ja.
Dann muss ich wohl den Podcast anhören.
Genau. Nee, ich kann es nochmal sagen. Also die Bild, wenn du jetzt einen Screenshot machst, der packt es ins Clipboard, dann wird es da auch angezeigt, erstmal nur als Emoji und als quasi Timestamp.
Ja.
Und dann kannst du T drücken für Preview.
Und dann wird es
halt nicht geöffnet, sondern im Terminal angezeigt. Aber dafür muss dein Terminal auch ein Image-Protokoll unterstützen. Aber Clipse kann quasi mit mehreren quasi interfacen.
Nice.
Ja, sehr cool. Kann ich weiterempfehlen. Probiert es aus.
Dann kommen wir jetzt zum No-Code der Woche. Ich muss Kabel löten, weil ich so ein Custom-Rack habe. Da fange ich jetzt nicht mit an, weil ich damit euch nur langweile. Also so von Cut, ja, ich
lasse
ja,
es komm, weg.
Also,
lass
genau.
Es.
Ich muss Kabel löten. Und du kennst ja mein Apartment, Lukas, das ist schon relativ überschaubar. Und ich habe halt keine Werkbank, ne?
Nee, die würde da, glaube ich, auch nicht reinpassen.
Genau, und deswegen habe ich nach etwas gesucht, was mir so eine mobile Lötstation, die man schnell ab- und aufbauen kann, anbietet. Lötkolben habe ich und so, alles da. Aber das ist dann halt immer so, und dann verbrennt man sich seinen Schreibtisch, seinen Designertisch und so. Das ist nicht so fresh.
Nicht so nice, nee.
Und dann kam mir eine Instagram-Werbung entgegen für ein Kickstarter-Projekt, und zwar ist das Solder.
Ja.
Wie man es halt kennt, ohne E. Und das ist tatsächlich so ein kleiner Koffer, der verschiedene Komponenten, die man beim Löten braucht, zum Beispiel so ein Halter und eine kleine Werkbank und oder irgendwie so eine Kabelführung, die Kupferspule.
Ja. Cool, das brauche ich auch.
Geil, ja, das könnte ich mir vielleicht auch holen.
Das einfach gut sortiert hat. Wichtig ist, da ist halt nicht der Lötkolben dabei, den shoppt man sich dann halt. Ich habe so einen Akkulötkolben, das ist auch gerade, aber kein Kabel und so. Aber es ist halt so eine mobile Werkbank, die man 99,9% der Zeit im Regal stehen hat und dann halt, wenn man Lötmöbel einfach kurz aufbaut. Ich fand es eine mega geile Idee. Ich finde es richtig cool. Es ist auch maker-friendly. Das heißt, man kann das Zeug auch 3D drucken.
Cool.
Und ist gerade auf Kickstarter.
Aber du hast es noch nicht?
Nee.
Okay.
Das wurde jetzt erst gefundet.
Und wie viel kostet das Ganze?
Kommt drauf an, was du möchtest. Also so volle Kanne alles.
3000 Euro.
Nein.
Würde mich bei Markus nicht mal überraschen.
Also so irgendwas zwischen 60 und 100 Euro,
ja, nachdem, das ist ja voll okay.
Oder 150 oder 200, ich weiß es nicht mehr so genau.
Das ist auch noch okay.
Aber das ist echt überschaubar.
Ja, ist überschaubar und man kann es halt extenden und es ist modular und das fand ich eigentlich ganz geil.
Cool.
Cool.
Nice. Dann
kommen wir jetzt schon zum Ende unserer diestägigen Folge.
Gebt uns gerne Feedback, schreibt unter die Podcast-Folgen, könnt uns per E-Mail schreiben.
Ihr könnt uns folgen.
Hört den Podcast, empfehlt ihn weiter an Freunde und Familie, speichert euch die Streams ab und oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ciao Markus.
Tschüss Lukas und
ciao Tillmann.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Du musst noch ciao zu uns sagen.
Tschüss euch beiden.
Jetzt kommt noch der Outro-Gag.
Den wir uns nicht überlegt haben.
Du musst den nicht, ich habe am Anfang gesagt.
Ach so, Mensch. Jetzt voll viel Pressure jetzt plötzlich.
Mega die Pressure.
Under pressure.
Can you perform under pressure?
Dun, dun.